dieser Vers, den lesen wir im Jakobusbrief und da Kapitel 4, Vers 8. So ein richtig bekannter Vers. Und da heißt es, nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Einige kennen ihn so aus der Luther-Übersetzung. Naht euch Gott und Gott naht sich zu euch. Und das ist so ein Vers, ich glaube, der hat mich schon in sehr jungen Jahren geprägt. Wo ich wirklich, ich hatte mal so ein Hörspiel als Kind gehört, so ein Hörspielbuch oder wie nennt man das? Damals gab es noch Kassetten. Einige kennen die noch. Kennt ihr Kassetten? Also keine Videokassetten? Audio, aha, einige heben die Hand und so weiter. Also so rechteckige Dinger mit so zwei Löchern, mit so Zahnrädern drin und so Magnetspule, die dann so rumgeht. Ja? Und da in diesem Hörspiel, da war das so, dass da ein Mann, der total, ja, der sich wie verflucht gefühlt hat, und der diesen Vers gehört hat, nahet euch zu Gott, so naht Gott sich zu euch. Und dieser Mann hat diesen Vers gehört und der ist ihm so nachgegangen, dass am Ende des Hörspiels hat er sich diesem Gott genaht. Und Gott nahte sich ihm. Also da ist ganz viel Weisheit, ganz viel Wahrheit drin. Und da sagten einige so berühmte Theologen, die haben da schon drüber gesprochen. Und die haben dann gesagt, es ist wirklich entscheidend, oder du selbst bist der, der das entscheidet, wie nahe du Gott sein wirst oder wie nah du Gott bist. Und das sieht man auch so anhand, es gibt schon einige Beispiele, die das nahe bringen, aber für mich war dieses eine Beispiel, wie Jesus so mit seinen Jüngern die Beziehung gelebt hat, die Gemeinschaft gelebt hat, Freundschaft gelebt hat. Wir haben heute von Elina diesen Vers aus Johannes 15, aus dem Kapitel 15 gehört. Was war das Vers? Vers 14 und 15, genau. Und dort in diesen Versen, die wir da gelesen haben, da sieht man ja, dass Jesus erstmal seine Jünger Freunde nennt. Er nennt sie Freunde, mit denen er wirklich Beziehung ganz eng gelebt hat. Wir lesen aber auch von Jesus, dass er 70 Jünger zuerst losgeschickt hat, um von ihm zu sprechen, von ihm zu predigen. Und die sind losgezogen, immer zu zweit, und sind dann in die unterschiedlichen Orte reingegangen und haben von Jesus gesprochen, gepredigt. Und später, dann lesen wir, dann hat Jesus eine ganze Nacht im Gebet zugebracht und dann hat er angefangen, 12 Jünger sich da rauszupicken. Und diese 12 Jünger, die waren dann die, die ganz eng bei ihm waren, also die hat er so teilhaben lassen an seinem Leben. Ich muss mal gerade einen Schluck Wasser nehmen, weil irgendwie der Kaffee heute, der macht meinen Mund so trocken. Naja, kennt ihr das? Kennt ihr sowas? Nee, Arthur kennt das. Okay. Aber ich irgendwie, ja. Auf jeden Fall, diese 12 Jünger, die er da rausgepickt hat, mit denen war der so eng zusammen. Also ich finde das immer so richtig erstaunlich. Die haben ja zusammen auch wirklich in einem engen Raum irgendwo ja teilweise übernachtet. Ich meine, da wusste man, wie der andere riecht. Also das muss man sich mal vorstellen. Also so eng zusammen war man da unterwegs. Also wirklich ganz eng. Und diese 12, die hat er teilhaben lassen an seinem Leben. Wie er gelebt hat, die konnten ihm direkt Fragen stellen. Und die waren wirklich eng mit ihm zusammen. Und dann von diesen 12, da gab es 3, die waren auch die, die mit ihm dann auf dem Berg waren, die er dann manchmal so ganz eng zu sich genommen hat. Und dann auf dem Berg, wo er mit ihnen war, wo er verklärt wurde. Das heißt, wo er auf einmal strahlend hell da vor ihnen gestanden hat. Und diese 3 dachten, ja, was ist jetzt hier los? Also die haben ihn in einer anderen Art und Weise gesehen. Und er hat sie da in eine ganz tiefe Offenbarung von sich selber daran teilhaben lassen. Oder dort, die dann in seinem letzten Kampf, im Gebetskampf, da im Garten Gethsemane waren, da waren es auch wieder diese 3. Das war der Jakobus, der Johannes, das waren die beiden Brüder, und Petrus. Die hat er ganz eng so an sich rangelassen. Und dann lesen wir aber noch, dann beim letzten Abendmahl, da gab es dann den einen, diesen einen Jünger, der war dann so nah dran, dass er an seiner Brust gelegen hat, beim letzten Abendmahl. Also der war so nah dran, der konnte ja sogar hören, wenn Jesus geflüstert hätte. Der war wirklich nah dran. Und deswegen ist dieser Vers auch so wahr: Naht euch zu Gott und Gott naht sich zu euch. Also diese Freundschaft mit Gott, die bietet er ja denen an, ja jedem an, der durch den Glauben, und das hat Elina heute gesagt, die durch diesen Glauben an Jesus, durch den Glauben an dieses Erlösungswerk, der gerechtfertigt wird, dieser Mensch, der zu Gott kommt, so wie der Zöllner da in diesem Beispiel mit dem Pharisäer, an seine Brust geschlagen hat und gesagt hat, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Dem offenbart sich Gott und den holt er in seine Gemeinschaft hinein. Und nur der ist wirklich auch privilegiert, wirklich ein Freund Gottes da auch zu sein. Also diese Freundschaft bietet er an. Aber entscheidend ist auch, wie nah willst du Gott kommen? Wie nah lässt du ihn an dich ran? Und der erste und der wichtigste Schritt, über den wir auch schon gesprochen haben, aber es ist wirklich der wichtigste Schritt in dem allen, und das ist wirklich deine Aufrichtigkeit, die du gegenüber Gott hast. Und dabei meine ich ganz besonders die Aufrichtigkeit bezüglich auch deiner Gefühle und deiner Schwächen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube wirklich, bin umso mehr davon überzeugt, dass der perfekte Freund, der wirst du nicht sein, der bin ich auch nicht, und den waren die auch ganz nah bei Jesus mit ihm unterwegs waren, die waren auch nicht perfekt. Und es gibt auch im Alten Testament, da gibt es sogar, es gibt zwei Personen, zwei richtig große Männer Gottes, und die haben wirklich den Titel sogar bekommen, Freund Gottes. Und wisst ihr, wer das war? Ja? Elina weiß es, das weiß ich auch, dass sie das weiß. Habt ihr so eine Ahnung? Richtig. Das eine war Moses und der andere war? Ja, der hatte eine ganz enge freundschaftliche Beziehung, auf jeden Fall. Ja, 100 Punkte, wer das gesagt hat, Abraham. Ja, Wilfried, man merkt, du bist gut drauf, sehr gut. Also Abraham, und Moses, die hatten wirklich diesen Titel bekommen. Und natürlich David und natürlich Hiob, natürlich Noah und wie sie nicht alle hießen, die pflegten auch eine ganz enge, tiefe, freundschaftliche Beziehung. Aber die zwei, die hatten wirklich diesen Titel nochmal bekommen, Freund Gottes zu sein. Und wir wissen von diesen Menschen, alleine von Mose wissen wir das, wir wissen das von Abraham, die waren nicht perfekt. Die waren so, wie sie waren. Das beschreibt die Bibel so schonungslos, so offen, manchmal so brutal. Ja, der David, der ja der Mann war, der den Titel sogar bekommen hat, der Mann nach dem Herzen Gottes, ja, so einen Titel bekommen. Hey, von dem, ich glaube, ich kenne keinen, der so eine schlimme Sünde begangen hat wie der. Da war nicht nur Ehebruch drin, sondern da war nachher noch ein Mord mit drin. Also ich kenne jetzt keinen Mörder, ich weiß es nicht, ob ihr so Leute kennt, aber das sind schon so Leute, wo man denkt, wow, mit was die auf dem Kerbholz hatten. Und die pflegt mit Gott eine ganz enge freundschaftliche Beziehung. Und ich bin so froh, dass durch Gottes Gnade, durch Gottes unglaubliche Gnade, dass Gott Mensch wurde, auf diese Erde kam, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Das ist sowas von unglaublich, dass er hat das selber von, über ihn wurde das sogar gesagt, dieser Titel gesagt, er war der Freund der Zöllner und der Sünder. Und da bin ich so froh, dass seine Gnade es möglich gemacht hat, dass wir selber in diese Freundschaft, in diese Beziehung mit hineinkommen können. Und diese Ehrlichkeit, von der ich eben schon gesprochen habe, diese Ehrlichkeit, ich finde Gott fordert regelrecht seine Freunde zu dieser Ehrlichkeit ständig heraus. Nehmen wir mal so einen Abraham, der offenbart bekommt, Gott ist mit ihm unterwegs, und dann offenbart er ihm und er sagt, hey, Sodom und Gomorra, Städte, Katastrophe, unterdrücken den Schwachen, Sünde ist natürlich grassiert dort. Bosheit ohne Ende. Menschen werden da richtig kaputt gemacht. Und er sagt, so geht das nicht weiter. Das Geschrei steigt von dieser Stadt zu mir empor. Und dann fängt Abraham, weil sein Neffe dort wohnt, fängt an, mit Gott zu handeln. Ja? Erst sind es 50 Gerechte, die er sagt, Mensch Gott, wenn 50 Gerechte in dieser Stadt sind, du wirst doch diese Stadt nicht vernichten. Gott sagt, nein, auf gar keinen Fall werde ich das tun. 50 Gerechte, ich werde die Stadt verschonen. Mensch, Gott geht richtig darauf ein. Und dann Abraham sagt, Mensch, 50, die Stadt, die kenne ich so ein bisschen, ja, weil wer die Geschichte da liest, der weiß, Abraham hatte schon einige Kontakte vorher mit dieser Stadt gehabt. Dann sagt er, 45, nehmen wir lieber 45. Und Gott sagt, hey, okay, kein Problem, 45. Und dann geht es runter auf 40 und dann sind wir bei, wie viel landen wir nachher bei? 10. Nachher, der geht auf 10 runter. Und Gott sagt jedes Mal, hey, wenn 10 Gerechte da sind. Und Abraham hat vielleicht so gerechnet, ja. Lot, Frau, beiden Töchter, die Schwiegersöhne dazu. Na, ungefähr auf 10 würde man da ungefähr kommen. So mit der Verwandtschaft dort, dass Lot vielleicht doch diesen Einfluss da hatte auf seine Familie, aber wir lesen, auch das war nicht. Aber so, wie Gott wirklich darauf eingegangen ist und Abraham, der total ehrlich auch mit Gott da unterwegs war. Oder nehmen wir eben schon gehört, David, wer hat David vorhin gesagt? David, ja, Karin, natürlich. David, dieser Mann, der, wenn wir von dem lesen, alleine in die Psalmen mal nur reinzuschauen, was der nicht gejammert manchmal hat, was der geklagt hat, wie der sich bei Gott beschwert hat, wie manchmal er Gott regelrecht angeklagt hat. Und Gott hat ihn da, ja, der hat ihn da nicht verworfen oder sein Titel, der Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, das war da gar nicht so, dass er gesagt hat, okay, mit dir will ich nichts mehr anfangen. Nein, ganz im Gegenteil. David ging weiter mit Gott. Oder ein Jeremia. Einer, der hat sogar Gott vorgeworfen, hey Gott, du hast mich ausgetrickst. Ja, das hat er dem wirklich vorgeworfen. Das war ein junger Prophet war das, der über 50 Jahre als Prophet da in Israel unterwegs war. Und auch den hat er nicht deswegen umgebracht, weil Jeremia so offen mit seinen Gefühlen und auch mit seinem ganzen Herzen Gott gegenüber war. Oder nehmen wir einen Hiob. Wow, was für ein krasses Beispiel. Diesen Mann, also ich habe dieses Buch so oft gelesen, ja, ich hatte mal da so eine kleine, so eine Jüngerschaft, könnte man das nicht nennen, so eine Zweierschaft mal gemacht, ja, so eine Idee von einem Buch war das, und da haben wir mit einem Freund gesagt, hey, wir lesen jede Woche 30 Kapitel in der Bibel, ungefähr 30 Kapitel, und dann, wenn einer das nicht geschafft hat, muss man diese 30 Kapitel nochmal lesen, ja. Und wir kamen irgendwann zum Buch Hiob. Wir haben uns darauf festgelegt. Und jedes Mal, wenn ich die 30 Kapitel geschafft habe, insgesamt hat es um die 50 Kapitel, wir haben es dann so aufgeteilt, der hat es nie geschafft. Und dann habe ich, ich glaube, 6 Wochen hintereinander die ersten 30 Kapitel Hiob gelesen. Also ich habe nachher gedacht, wow, also wenn man das liest, dann versteht so ganz viel und man entdeckt ja auch immer neue Sachen. Aber man merkt einfach, der Hiob, also wie der mit Gott redet, da denkt man sich, das darf nicht wahr sein. Das kann der Mann nicht machen. Also der geht wirklich scharf Gott an. Teilweise, der hat nicht nur gejammert, der hat auch manchmal gesagt, hey Gott, ey, ich möchte mal mit dir wirklich mal reden. Also richtig mal so 1:1 und dann erklär das mir mal bitte. Meine ganze Geschichte, durch die ich hier gegangen bin. Und wir wissen, dass auch in dem Ganzen, wie Hiob auch war, dass am Ende von all diesen Gesprächen, wo Gott ihm dann sich offenbart hat oder wie er dann auch nachher schreibt, auch seine Freunde, die ja die ganze Zeit diese Reden mit ihm halten, mit Hiob. Und diese Freunde, ihr könnt mir das glauben, die denken, die sind die Staatsanwälte Gottes. Also du denkst eigentlich, die verteidigen doch die ganze Zeit nur Gott. Die stellen sich doch die ganze Zeit hin und sagen, Hiob, was du über Gott erzählst, das ist alles Mist. Das ist alles, das kannst du nicht machen, ja. Und am Ende, dann lesen wir in Hiob 42, 7-8, ich bin voller Zorn über dich, spricht Gott. Voller Zorn über dich, denn ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt. Da spricht er zu diesen Freunden von Hiob, zu den Eliphas und so weiter. die Freunde dort. Ich bin voller Zorn über dich, denn ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, wie mein Knecht Hiob. Hiob soll für euch beten, denn nur ihn will ich erhören und euch um seinetwillen nichts Böses tun. Also richtig krass, wie Gott dann wirklich für Hiob Partei ergreift in dem Moment. Oder nehmen wir einen Mose. In einem unglaublichen Gespräch, das da stattgefunden hat zwischen Gott und Mose, da sagte Gott eines Tages zu ihm, weil er gemerkt hat, das Volk Israel, egal was ich mit dem Volk anstelle, irgendwie, das will immer irgendwie den eigenen Weg gehen. Und irgendwann hatte der überhaupt keine Lust mehr. Und dann sagt er zu Mose ungefähr so, hey Mose, ich habe versprochen, das Volk Israel führe ich nicht nach Ägypten. Das werde ich auch tun. Aber ich werde keinen Schritt mehr mit euch weitergehen. Also Gott, der teilt sogar seine Gefühle seinem Freund Mose mit. Der sagt ihm, hey, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf dieses Volk und ich werde keinen Schritt mehr weitergehen. Aber mein Versprechen, das werde ich erfüllen. Und Mose, man liest hier, mit welcher Offenheit er wirklich hier auch Gott antwortet. Wir lesen das 2. Mose 33, 12 bis 17, wie er dann schreibt, ich kürze dann so ein paar Sachen ab, du befiehlst dieses Volk nach Kanaan zu bringen, aber du hast mir noch nicht gezeigt, wen du mit mir senden willst. Wenn du nun wirklich mit mir bist, dann lass mich deine Pläne erkennen. Denke daran, dieses Volk ist dein Volk. Wenn du nicht selbst vorangehst, dann schick uns nicht von hier fort. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch will ich dir erfüllen, denn ich habe dich gnädig angenommen und kenne dich ganz genau. Also ich glaube wirklich, dass Gott viel mehr an unseren ehrlichen und an unseren echten Worten gelegen ist, als irgendwelche unglaublich fromm und so schön klingenden Worte, die wir vielleicht auswendig gelernt haben und die man vielleicht sogar vorhersehen kann oder vorherhören kann. Ich glaube, das sind eher so Worte, die ihn eher langweilen. Woran ihm gelegen ist, ist wirklich die Offenheit und unsere Ehrlichkeit ihm gegenüber. Und es gibt natürlich da auch viele Christen, selber mit einigen auch da gesprochen. Und manchmal, ich habe manchmal so ein Gefühl, die äußern manchmal Gott gegenüber Dinge, weil ja, sie einfach vielleicht auch gar nicht wirklich manchmal verstehen, warum sie manchmal in Situationen sind, in denen sie sind. Warum sie so aussehen, wie sie sind. So viel, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat oder mit ihnen arbeitet oder so die eigenen Kinder, ich denke mir manchmal, meine Güte, also jetzt, wenn ich so an meine Tochter denke, die ist auch ungeschminkt, so wunderschön. Und die, ja, ich weiß nicht, wie lange, die hat mir mal gesagt, ich habe ihr gesagt, komm, wir müssen los. Und dann hatte sie sich aufgeregt, weil ich ihr das zu spät gesagt habe, weil die sagt, ich brauche jeden Tag eine Stunde, um mich zu schminken, bevor ich losgehe. Und dann sage ich, ja, warum, du siehst doch so gut aus, ne? Und dann sagt die, nee, irgendwie doch nicht ganz so, weil, ja, keine Ahnung, was für Herausforderungen es da gibt. Und es gibt dann welche, die sind dann noch mehr mit sich unzufrieden, wie sie aussehen. Oder mit der Situation. Es gibt finanzielle Situationen, mit denen man unzufrieden sein kann. Es gibt so viele unbeantwortete Gebete, wo man denkt, erhört Gott denn nicht? So lange bete ich für bestimmte Dinge. Es gibt Verletzungen, die in der Vergangenheit liegen. Es gibt so vieles, wo man sagen kann, wenn ich Gott wäre, dann hätte ich das doch schon geändert. Und man nimmt es Gott sehr oft übel, weil er ja letztendlich verantwortlich für alles ist. Und da merkt man schon manchmal, wie so ganz schnell so eine Wurzel der Bitterkeit, könnte man sagen, oder so überhaupt Bitterkeit so in das Leben von jemandem reinkommen kann. Und das kann das ist, glaube ich, eines der ganz großen Hindernisse in dem Bezug zu unserer Freundschaft mit Gott. Weil er will doch mein Freund sein. Warum lässt er denn diese Dinge, von denen ich eben gesprochen habe, warum lässt er das dann zu? Und ich glaube, erst dann, wenn sich unsere Haltung da drinnen in uns selber ändert, dass wir eine Sache verstehen und diese Sache wirklich durch und durch verstehen, dass alle Dinge in meinem Leben, alles, was in meinem Leben passiert, dient mir zum Guten. Römer 8, 28. Alle Dinge. Alle. Das schließt alles mit ein. Das ist alles. Alle Dinge werden dem, der Gott liebt, zum Besten dienen. Wenn das wirklich mal durch unseren Kopf geht und wirklich verstanden wird, ich glaube, dann geht auch ganz viel von dieser Bitterkeit vielleicht auch weg. Ein Hiob, der hat, ich finde, den kann man sich wirklich in diesen Situationen gut vorstellen. Jakobus, von dem ich heute zitiert habe, der sagt, nehmt euch so einen Mann wie Hiob, nehmt ihn euch zum Vorbild. Der hatte die extremsten Situationen, die sich ein Mensch in seinem Leben nur vorstellen kann, durchlebt. Und der hat an Gott festgehalten. Der hat zwar krass Gott angeklagt manchmal, der hat zwar manchmal Worte gebraucht, die, ja, wenn ich denke, die würde ich gar nicht wagen, manchmal auszusprechen. Aber dieser Mann, der hat nicht Gott losgesagt, wie seine Frau es von ihm gefordert hat, sondern der hielt an ihm fest. Auch wenn er mit Gott gekämpft hat, hielt er an ihm fest. Und er hat nicht aufgehört, daran festzuhalten, dass er an diesem Gott einfach immer festgehalten hat und auch daran festgehalten hat, dass Gott auch seine Umstände auch verändern kann. Also auch diese Offenheit, die er in diesen schwierigen Phasen seines Lebens, wie er da durchgegangen ist. Und es gibt übrigens ein ganzes Buch in der Bibel, das voll ist von Klagen, das voll ist von Jammern, das voll ist von irgendwelchen Ängsten, die ein Mensch haben kann, von irgendwelchen Zweifeln. Eigentlich von jeder Emotion, die ihr euch nur vorstellen könnt. Es ist natürlich auch voll mit Loben und Danken und von Vertrauensbeweisen ohnegleichen. Ihr wisst natürlich, welches Buch ich meine, oder? Isabel nickt. Und natürlich die Psalmen. Die Psalmen. Und dieses Buch, wenn man das liest, wenn man in schwierigen Situationen ist, da kann man wirklich da mal so im Psalm 142, 2 bis 3, wie David da schreibt, ich schreie zu dem Herrn, so laut ich kann. Ich bitte den Herrn um Hilfe. Ihm klage ich meine Not. Ihm sage ich, was mich quält. Ist das nicht irgendwie so ermutigend, wenn man sowas liest und selber in der schwierigen Situation ist, dass man weiß, hey, ich bin nicht allein. Selbst die ganz Großen, die in der Bibel ganz groß dargestellt werden, als die Freunde Gottes, hey, die sind durch diese Zeiten durchgegangen und hatten all diese Zweifel und haben sie schon formuliert und ich darf mich da ganz gut Gemeinschaft wissen und mich da auch ihnen anschließen. Es gibt auch, wenn ich so an Freundschaft denke, Freundschaft ist ja so etwas, wenn ich nur an diesen Vers von Anfang denke, so naht euch zu Gott, so naht Gott sich zu euch. Wenn ich zum Beispiel an eine Freundschaft denke, an eine menschliche Freundschaft, das ist ja eine Freundschaft, in die investiert man Zeit. Ja? In die investiert man manchmal ja auch, wenn es dem gerade nicht gut geht, dem Freund, dass man sagt, hey, mit dir kann ich alles teilen. Also den kann man auch helfen. Der kann mich anrufen bei irgendwelchen Sachen. Da muss man keinen Termin für machen. Der hat immer irgendwie ein offenes Herz. Na gut, Termine muss man sowieso machen. Man kann ja jetzt sich nicht alle Zeit treffen. Da gibt es ja noch andere Termine, die die andere Person auch hat. Aber ich meine so, ein Freund, den sagst du dann auch halt, wenn du mal auch wirklich wenig Zeit hast, sagst du, nee, für dich, da nehme ich mir jederzeit Zeit. Und diese Freundschaft, die man da lebt, man sieht, man investiert da drin, man profitiert auch davon, es gibt da doch schon auch einen Unterschied zu der Freundschaft auch mit Gott. Wir haben heute diesen Vers aus Johannes 15, 14 gelesen und da hieß es in diesem Vers, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Also so in der Freundschaft, ich weiß nicht, kennt ihr das so? Wenn ihr mit jemandem befreundet seid, dann sagt jemand dann, ey, du bist mein Freund. Und wenn du tust, du bist dann mein Freund, wenn du tust, was ich dir aufgetragen habe. Wie hört sich das für euch an? Hört sich doch schon ein bisschen anders an, ne? Also man merkt, normalerweise in dieser Freundschaft, dieses Wort, ja, man könnte das Wort auch sagen, gehorchen, irgendwie so hört sich ein bisschen anders an, ne? So gehorsam, ich meine, so wir Deutschen mit unserer Vergangenheit, dieses Wort, ich glaube, das ist so negativ behaftet, also das sollte man irgendwie, ja, gehorchen, ja, den kann ich meinen Eltern, dem Lehrer kann ich gehorchen, ja, das vielleicht geht noch gerade so, aber jetzt einem Freund gehorchen, einem Vorgesetzten, okay, aber einem Freund, okay, das sind schon so Sachen. Aber ich glaube, Jesus macht das hier aber sehr deutlich, dass zu dieser Freundschaft mit ihm gehört das dazu. Es wird etwas besser verstehbar, wenn man sich das vorstellt, vielleicht wie so ein antiker König, ja, oder so ein König. Und der hatte auch Freunde. Diese Freunde, die hatten unglaublich viel Privilegien. Und diesen Freunden, denen hat er ganz viele Dinge anvertraut, weil die waren ganz nah bei ihm. In der Antike besonders, da durfte ein Diener, der durfte nur einen ganz großen Abstand zum König überhaupt einnehmen. Ein Freund, der durfte ganz nah an den König ran. Er hatte Privilegien, aber doch war er letztendlich immer dem König untertan. Und es war aber trotzdem ein Riesenprivileg, ich sag mal, trotzdem diesem König an ihm ganz nah dran gekommen zu sein. Und Gott gehorchen wir, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt immer für mich, nicht weil ich Angst vor ihm habe, gehorche ich ihm, sondern aus einem Grund, weil ich ihn liebe. Alleine, wenn ich mir das vorstelle, dass er wirklich auf diese Erde gekommen ist, und so einen unglaublich brutalen hohen Preis bezahlt hat. Und das hat er getan, wenn du alleine hier auf dieser Erde gelebt hättest und du wärst die einzige Person, die nicht errettet wäre, hätte er das für dich getan. Das ist manchmal für mich fast nicht denkbar, aber er hätte das für dich getan. Jesus hätte das für dich getan, für dich alleine. Und das bedeutet für mich, weil er das getan hat, aufgrund dessen bin ich ihm so dankbar dafür und liebe ihn dafür und fühle mich irgendwie da drinnen in mir auch dann verpflichtet. Vielleicht ist dieses Wort auch schon zu hart, aber ich fühle mich einfach von ihm eingeladen dazu, wirklich ihm dann auch zu dienen und das, was er mir aufträgt, auch zu tun. Wirklich aus dieser Dankbarkeit heraus, aus diesem Gefühl der Dankbarkeit heraus, wo ich ihm dann auch gerne gehorche. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich ihn liebe. Und das ist so ein großer Unterschied. Ich weiß nicht, ich hatte einmal auch so ein Thema in der Jugendgruppe gehabt und da ging es um Gesetzlichkeit oder um Gesetze oder wie auch immer man den neuen Bund und die Gesetze und wie man das alles beschreibt. Und mir ist damals ein Beispiel eingefallen, dass ich so daran denken musste, wie mein Sohn, der war da so im Teenie-Alter und ich weiß, der hatte sich nicht so viel aus seiner Frisur gemacht. Ne? Ich meine, einige sehen heute richtig gut, also Thorsten sieht richtig gut heute aus. Also richtig gut. Ich weiß nicht, ich habe dich schon länger nicht gesehen, also bedingt natürlich dadurch, dass der Friseur länger zu hat, aber heute richtig gut. Und das ist dann so, wo ich ihm dann auch manchmal gesagt habe, Mensch Junge, du gehst in die Schule, wasch doch mal die Haare, ja, alleine so, mach doch mal ordentlich, hat ihn gar nicht interessiert irgendwie, den hat das nicht interessiert, weil ich ihm das gesagt habe, hat er das vielleicht gemacht, aber ich weiß, irgendwann, er stand irgendwie so früh auf und er hat sich die Haare gewaschen, das war nicht nur Haare waschen, da kam eine ganze Tube Wachs noch mit rein und ich dachte immer so, wow, das ist richtig eine krasse Geschichte, also wie der sich da morgens stylt, ja, der hatte auf einmal eine Freundin gehabt. Also da war eine Liebe auf einmal drin. Und dann dachte ich, aha, die Liebe, die schafft das, was, das, was der Vater da mit seinem du sollst, du musst, du tust, du mach es so, der das nicht geschafft hat. Und ich glaube, das ist genau diese Richtung. Weil wir ihn lieben, deswegen vertrauen wir ihm, dass wenn er uns was aufträgt, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu sagen, irgendwas zu machen, dann weiß ich aus der Liebe zu ihm, das ist das Beste für mich und das ist das Beste auch für die anderen. Weil er einfach das Beste im Sinn für mich hat. Und das aufgrund der Liebe, die er zu mir hat und ich die Liebe, die ich auch da zu ihm dann auch habe. Also Gehorsam ist noch, das ist noch so krass, dieses Johannes 15, wenn man da weiter drinnen liest, da 15, 9 bis 11. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Also hier ist es, wenn ihr mir gehorcht, wieder dieses Wort, was da drin ist, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Das ist dieses Bild, was er hier gebraucht, zu Beginn dieses Kapitels, ist ja diese Rebe, und die am Weinstock dranhängt. Und er sagt, hey, wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr an mir dranbleibt, dann, und ihr gehorcht mir, dann ist das dieser natürliche Fluss, der da entsteht. Und ihr bleibt in meiner Liebe drinne und ihr bringt dann nachher letztendlich auch die Frucht. Und diese Frucht ist, dass ihr euch über diesen Gehorsam, wenn ihr mir gehorcht und in mir drin bleibt, dass diese Freude dann in euch vollkommen wird. Also diese Freude, die Jesus hat, diese Freude, die in ihm drin ist, die ist dann auch in uns. Dass wir in diesem Leben uns dermaßen freuen über dieses Leben, dass man das schon manchmal kaum sich vorzustellen vermag. Denn die Freude, das könnt ihr mir glauben, da könnte man eine ganze Predigt draus machen, aber diese Freude, die ist selbst in den dunkelsten Momenten in unserem Leben da. Das ist nicht vorstellbar, aber ich sage euch, lasst das mal so stehen, irgendwann gehe ich mal vielleicht mehr drauf ein. Ja, und Jesus, der verlangt auch nichts von uns, wenn er sagt, gehorcht mir einfach. Mein Geboten, das, was ich euch aufgetragen habe, gehorcht mir einfach, dann verlangt er nichts von uns, was er nicht selber leben würde. Denn Jesus war gehorsam, er war seinem Vater sein ganzes Leben gehorsam. Und wir sehen das auch, wie sein Vater ja über ihn gedacht hat, über ihn, wie er sich über ihn gefreut hat. Und wir lesen das in der Taufe im Matthäusevangelium. Und siehe eine Stimme, also bei der Taufe Jesu, wo er sich von Johannes dem Täufer taufen lassen, da steht, und siehe eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also hier drückt Gott diese Freude über Jesus aus. Und hier bei dieser Taufe, da ist vorher 30 Jahre lang kaum was in der Bibel drüber geschrieben worden. Was in den 30 Jahren da passiert ist, in denen Jesus da bei seiner Familie gelebt hat, wie er aufgewachsen ist, was er getan hat. Wir lesen da fast gar nichts drüber. Es gibt da eine Bemerkung, fast wie so eine Randbemerkung im Lukas-Evangelium 2,51, und da heißt es, und er ging mit ihnen hinab, mit seinen Eltern, und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Also da war eine Geschichte, die meisten kennen die, aber hier ist etwas drinne von diesen 30 Jahren, in denen Jesus drinne war. Jesus war seinen irdischen Eltern gehorsam, er war seinem Vater gehorsam und sein Vater hatte großen Wohlgefallen an ihm. Und es sind nicht immer diese großen Dinge, die, ja, wo wir unseren Gehorsam dran zeigen können, erweisen können, wie toll wir sind und was wir nicht gemacht haben. Nein, es sind die alltäglichen Dinge. Von Tag zu Tag zu Tag zu Tag zu leben und jeden Tag da diesen Gehorsam zu leben. Da zu ermutigen, wo man vielleicht denkt, den anderen will ich überhaupt nicht ermutigen. Sich da zu überwinden, manchmal die Wahrheit zu sagen, wo andere nicht die Wahrheit hören wollen. Wo sie verdeckt werden soll. Oder in diesen alltäglichen Dingen, in diesen kleinen Dingen, da jeden Tag diesen Gehorsam zu leben, freundliche Worte zu sprechen. Ja, das sind also ganz viele kleine Dinge und ich glaube, Gott liebt wirklich mehr diesen praktischen Gehorsam als all die vielen Gebete oder langen Lobpreis oder was wir auch immer machen. er liebt viel mehr diesen praktischen Gehorsam. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Samuel 15, 22. Samuel erwiderte gegenüber Saul, der da Schritte gegangen ist, wo er dachte, hey, ich habe doch dem Herrn da geopfert, ich habe ihm das doch gebracht. Und er sagte ihm dann dort in einer wirklich, wirklich harten Stelle zu diesem König Saul, was meinst du, was gefällt dem Herrn besser? Brandopfer und Mahlopfer oder Gehorsam gegenüber seinem Befehl? Lass dir gesagt sein, wenn du dem Herrn gehorchst, ist das besser als ein Opfer. Und wenn du ihm richtig zuhörst, ist das besser als das Fett von Widdern. Also diese Beziehung gegenüber Gott, die kann man wirklich im Alltag, wirklich in den kleinen Dingen, da drinnen, da ist es wichtig, diese zu leben. Und eins dieser Geheimnisse, um Gott wirklich ganz nahe zu kommen, ich glaube, das wirkliche Geheimnis daran ist, erstmal diesen Wunsch zu haben, mit diesem Gott, da will ich mehr Zeit verbringen, mit diesem Gott will ich an ihm, den will ich suchen, mehr als alles andere in meinem Leben. Diesen Punkt, wirklich den ersten Platz in meinem Leben einzuräumen, das ist so eines der, ich glaube, eines dieser großen Geheimnisse, die wir vielleicht manchmal gar nicht so richtig verstehen, was da alles noch passiert. Oder wie wir manchmal auch in diese Situation reinkommen. Ich bin so froh, dass Gott uns diesen Wunsch in unser Herz gelegt hat. Und manchmal ist es wirklich, manchmal sind es Nöte, die uns manchmal noch näher zu Gott bringen. Das sind manchmal Phasen im Leben von uns, die uns so nah an ihn ranbringen, dass wir das manchmal gar nicht verstehen können, wie er da in manchen Dingen uns da wirklich an ihn ranzieht. Ich denke da an ein paar Sachen, die ich gerade so vor Augen habe. C.S. Lewis, das war dieser super berühmte Autor von den Chroniken von Narnia, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so diese Kindergeschichten, aber der hat sehr viel tiefe Wahrheiten, christliche, theologische Wahrheiten formuliert. Und eine dieser Wahrheiten ist, ich weiß nicht, da hat er mal gesagt, Schmerz ist der Brennstoff der Leidenschaft. Er gibt uns Kraft zu Veränderungen, die wir sonst nicht hätten. Ein Mann, der durch tiefe Phasen auch des Schmerzens und Leides ging, Bücher darüber geschrieben hat. Und er sagt wirklich, es ist etwas, das uns da Kraft gibt, wenn der Schmerz groß genug Kraft gibt, dass ich mich verändern kann, dass andere sich verändern können. Und das wäre gar nicht manchmal möglich, ohne diese Situation, diese Not, die man im Leben erlebt hat. Also Gott, ich habe manchmal so ein Gefühl, Gott, er liebt uns so sehr und mit aller Macht will er uns wirklich in seine Gemeinschaft holen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir wirklich dieses Gebet, dass wir wirklich mehr von Jesus wollen, mehr als alles andere auf dieser Welt, dass wir dann stehen und sagen, Jesus, ich will dich immer mehr kennenlernen. Ich will dich immer tiefer, immer mehr und tiefer kennenlernen. Dass es ein Gebet ist, worauf Gott wirklich eine unglaubliche Verheißung auch gegeben hat. Wenn wir Jeremia 29, 13 nochmal kurz reinlesen, da steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Das ist das Versprechen, was Gott seinem Volk Israel damals gegeben hat. Ja, ich denke, da gibt es einige große Männer in der Bibel, wenn ich auch so an einen Paulus denke und der Gott wirklich mit aller Macht gesucht hat. Ich überspringe mal so ein paar Sachen, ich merke, ich habe zu viel wieder vorbereitet, aber es ist so etwas, wo man merkt, der hatte wirklich ein Herz, das wirklich sich nach dem, das danach gebrannt hat, das zu wollen, was Gott will. Das nicht nur danach gebrannt hat, er hat gesagt, das, was Gott wertschätzt, das ist die größte Wertschätzung, nach der ich mich ausstrecke. Mehr als alles andere in meinem Leben. Und diese Haltung einfach zu haben, ich glaube, diese Haltung ist viel entscheidender als irgendeine Veranstaltung, die wir besuchen können. Also wenn wir Gott begegnen wollen, wenn wir ihm begegnen wollen, ich meine so, man kann sagen, okay, reicht das denn nicht? Ich gehe einmal am Sonntag gehe ich dann in den Gottesdienst in der Woche. Wenn wir unsere Gebetswochen haben, die besuche ich dann auch einmal. Ich glaube, darum geht es. Es geht überhaupt nicht um Veranstaltungen. Ich glaube, worum es geht, ist wirklich Gott zu suchen, wirklich ihn zu suchen und diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit ihm zu haben, so wie das dieser Johannes gelebt hat, der an der Brust Jesu gelegen hat. Und es gibt einige Übungen. Ich hatte mal so ein Büchlein gelesen von Bruder Lawrence. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das war so ein französischer Mönch aus dem 17. Jahrhundert. Das Büchlein ist ziemlich bekannt geworden eine ganze Weile. Es heißt Allzeit in Gottes Gegenwart. Und dieser Mönch, der da gelebt hat, der hatte wirklich gesagt, ich will nicht seine Gegenwart nur in einzelnen Momenten in meinem Leben erleben, sondern ich will seine Gegenwart immer erleben. Ich will immer in seiner Gegenwart sein. Und er hat dann das versucht, mit unterschiedlichen Dingen, die er da gedacht hat, abzuhalten. Da gab es ja diese Stundenschläge, wo er dann gebetet hat und wo er gemerkt hat, okay, das sind Momente, wo ich mich dann zu Gott hingezogen fühle. Aber sein Verlangen war viel mehr, Gott zu suchen. Und dann wurde er noch dort abbestellt und musste in der Klosterküche arbeiten. Und er sagt, die Pfannen, die haben da zusammengeschlagen, das Besteck flog da die ganze Zeit rum. Er meint, ein Lärm in dieser Küche. Wie kann ich Gottes Gegenwart in so einer stressigen und lärmvollen Situation überhaupt erleben? Und weil er jetzt nicht der große Mönch dort war, der sich da aussuchen konnte, wo er dort arbeiten wollte, wurde er wirklich zu diesen niedrigsten Arbeiten da abbestellt. Und er sagte, irgendwann kam ich in diesen Zustand, dass ich gesagt habe, diese Haltung in mir, die da drinnen war, dass jeden Dreck, den ich aufgekehrt habe, jeden Strohhalm, den ich aufgehoben habe, habe ich in der Haltung getan, dass ich das zur Ehre Gottes getan habe. Und dieser Mann, der hat dann viele Briefe dann geschrieben, die dann halt auch in diesem Büchlein drinnen sind, wo er den Leuten Anweisungen gibt, um wie man wirklich in diesem Zustand der Gegenwart Gottes immer drinnen bleiben kann. Und es gibt da auch ein paar Übungen, die er da reingeschrieben hat. Und das sind halt so kleine Sachen, die er da geschrieben hat, dass er gesagt hat, für ihn war das dann halt wichtig, immer wieder kleine Gebete zu Gott zu sprechen, über den ganzen Tag verteilt, sich immer wieder bewusst zu sein. Also nicht lange, lange Gebetszeiten, die hat er auch gehabt. Viele pflegen das auch so, aber er sagte auch immer wieder zwischendurch am Tag, immer wieder diese kleinen Gebete Gott gegenüber auszusprechen. Oder eine ganz gute Übung war auch für ihn, über das Wort Gottes nachzusinnen. So wie man das vielleicht auch hört, da wie Josua da schreibt, ich will über dein Wort nachsinnen, Tag und Nacht. Und man könnte sich fragen, Mensch, wie kann ein Mensch Tag und Nacht über das Wort Gottes nachsinnen? Wie kann man darüber nachdenken? Und das funktioniert tatsächlich. Man kann das machen. Wenn ihr euch vorstellt, wie man sich Sorgen machen kann. Kennt ihr das? Sorgen machen? Bestimmt kennt das keiner hier. Man denkt über irgendetwas, was einem so in den Kopf kommt, was einen Sorgen machen könnte. So eine Angst, die in der Zukunft da ist, irgendwas, was schlecht passieren kann, darüber denkt man nach. Und darüber kann man stundenlang nachdenken. Da kann man sogar nachts nachdenken. Ja? Und wenn ihr das wisst, wie das geht, dann kann man auch über das Wort Gottes nachdenken. Das haben übrigens viele schon festgestellt, viele Psychologen, die gesagt haben, stellt euch mal vor, einen Menschen, wenn wir mal bei diesem Bild bleiben von dem verliebten jungen Mann, stellt euch dieses Bild mal vor. Dieser junge Mann, der gerade richtig volle Kanne verknallt ist in sein Mädel. Stellt euch den vor. Der denkt auch an das Mädel, wenn der an der Kasse steht und gerade sein Päckchen Butter und Brot bezahlen muss. Glaubt ihr mir? Habt ihr das schon mal erlebt? Kann sein, dass das vielleicht schon lange her ist, aber ich sag's euch, ich glaube, jeder kennt das Gefühl, dass man da wirklich an diese Person denkt. Und so kann man auch wirklich an das Wort Gottes nachdenken. Psalm 77, 12 sagt das, ich denke an deine Taten, Herr, und deine Wunder mache ich mir bewusst. Also dieses Gebet zu Gott, Gebet, das habe ich mal von Rick Warren hier aufgeschrieben, Gebet gibt mir die Gelegenheit, mit Gott zu reden. Meditation, also über Gottes Wort nachzusinnen, gibt Gott die Gelegenheit, mit mir zu reden. Und ich glaube, der, der Gott sein Wort ernst nimmt, der diese Beziehung mit ihm pflegt, den wird Gott auch in sein Vertrauen hineinziehen. Psalm 25, 14 sagt das. Und das ist wirklich eine der Wahrheiten. Es ist, wie sehr du diese Freundschaft mit Gott suchst, so nahe wird dir letztendlich auch Gott sein. Und es sind wirklich diese Kreise. Willst du unter diesen 70 sein, unter den 12, unter den 3 oder dieser eine, der an Jesu Brust lag? Und das war auch der eine, ich finde das immer so krass, die Jünger, wenn die eine Frage hatten, die haben immer zu Johannes gesagt, frag ihn mal. Frag ihn mal, wie hat er das jetzt gemeint? Was hat er gesagt? So, den haben sie immer gefragt, weil der war ganz nah dran. Den hat Gott ganz nah ins Vertrauen gezogen. Amen. Ich möchte noch beten mit uns und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen und uns dann noch in den Lobpreis mit teilnehmen. Jesus, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort einfach so viel aufzeigst, so viele Hilfestellungen gibst, wie du uns wirklich immer näher und immer näher zu dir ziehen willst. Jesus, weil wir wissen, dass du bist der Gott des Lebens, du bist der Gott, der wirklich allen Vertrauen auch verdient. Und wir wissen, umso näher wir an dir dran sind, umso mehr Freude, umso mehr Glück haben wir in unserem Leben. Desto mehr sind wir zufrieden, umso näher wir bei dir sind. Und danke dir dafür, dass du wirklich bereit bist, uns in dein Vertrauen zu ziehen, uns da hineinzubringen. Und danke, dass du so ein Gott bist, dem man nahe kommen kann. Dass du nicht ein Gott bist, der fern ist, sondern der wirklich ganz nah auch an sich ranlässt. Und dafür danke ich dir, für dieses unglaubliche Privileg, das wir haben dürfen und dass du uns durch dein Wort immer wieder aufs Neue, auch immer wieder aufzeigst und uns immer wieder hinrufst, auch diese Zeit mit dir wirklich zu verbringen. Wirklich diese Zeit auch mit dir da wirklich unsere Sorgen und unsere Probleme mit dir darüber auch zu bearbeiten und sie zu besprechen und deine Sichtweise auf Dinge dann auch zu bekommen. Danke dir dafür, dass du uns da diese Riesenmöglichkeit gibst. Und Jesus, so bete ich, Herr, bete Jesus für jeden Einzelnen, dass du uns auch die Kraft schenkst, auch dir da auch wirklich in dem Alltag, auch in diesen kleinen Dingen immer wieder zu helfen und uns da voranzubringen. Danke dir dafür. Amen.